Was wäre, wenn das absolute Geheimnis für maximale Lebensfreude darin besteht, sich selbst einfach mal komplett zu ignorieren?
Mhm.
Also hallo und willkommen zu dieser ausführlichen Analyse. Wir alle haben ja tief in uns dieses Bedürfnis, irgendwie glücklich zu sein.
Ja, absolut. Das ist extrem menschlich.
Genau. Und ich meine, wenn du heute durch eine beliebige Buchhandlung läufst, da stehst du ja regelrecht vor einer Wand an Ratgebern, ne?
Oh ja. Achtsamkeit, Selbstoptimierung.
Richtig. Finde dein inneres Kind, der Weg zur Erfüllung. Also wir haben da gesellschaftlich echt eine Besessenheit entwickelt.
Ja, voll.
Alles kreist darum, dieses perfekte, freudvolle Leben zu konstruieren. Und der Fokus liegt massiv auf dem Ich.
Genau da liegt der Kontrast zu dem, was wir uns heute anschauen.
Ja, weil unsere Quelle behauptet nämlich das absolute Gegenteil.
Und das ist wirklich faszinierend. Wir schauen uns heute einen Vortrag an von Dr. Matthew S. Harmon, ein Theologe. Und er analysiert einen fast 2000 Jahre alten Text, nämlich den Philipperbrief.
Das ist schon alt, ja?
Genauer gesagt aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Sein Vortrag hat diesen echt spannenden Titel. Freude verwurzelt in einem geteilten Leben, hervorgebracht durch das Evangelium.
Okay, das klingt jetzt erstmal nach sehr schwerer Kost. Aber unser Ziel heute für dich ist es, genau diese abstrakten theologischen Gedanken in ganz greifbare Dinge für deinen Alltag zu übersetzen.
Weil das, was Harmon da herausarbeitet, ist echt radikal.
Ja, voll. Es stellt unsere moderne Glückssuche quasi komplett auf den Kopf. Aber bevor wir jetzt in diese vier Verse aus Kapitel 2 abtauchen, wir müssen da kurz die Rahmenbedingungen abstecken, oder?
Auf jeden Fall. Der Kontext ist ja alles.
Weil so wie ich Harmon verstanden habe, können wir das zweite Kapitel gar nicht checken, wenn wir nicht wissen, was im ersten passiert. Er spricht da von einer Verfassung.
Richtig.
Also wie meint er das genau?
Das ist eigentlich der entscheidende Ausgangspunkt. Also Paulus, der hat diesen Brief ja an die Gemeinde in Philippi geschrieben.
Mhm.
Und im ersten Kapitel erinnert er sie an ihre primäre Identität. Er sagt im Grunde, ihr seid Bürger des Himmels.
Ah, okay.
Und Harmo nutzt da passend dieses Bild einer Verfassung. Also genau wie eine staatliche Verfassung, die Rechte und Pflichten regelt,
ja,
so definiert das Evangelium, also diese Botschaft von Jesus, die komplette Realität dieser Menschen. Das ist der Maßstab.
Also keine so Sonntagnachmittagsphilosophie, die man mal eben mitnimmt?
Nee, absolut nicht. Das ist die absolute Basis. Die Bühne, auf der das ganze Leben spielt.
Okay, lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Wenn dieses Evangelium jetzt die Verfassung ist, wie regelt das dann ganz praktisch meine Freude im Alltag?
Ja, das ist die große Frage.
Gibt der Text uns da echt ein System oder ist das nur abstrakte Theorie? Harmon macht ja am Anfang so einen ziemlichen Deep Dive in die griechische Grammatik.
Und der ist auch absolut notwendig. Also Harmon erklärt, dass diese Verse 1 bis 4 in unseren deutschen Bibeln oft in so kleine handliche Sätze zerhackt werden.
Wahrscheinlich damit es sich besser liest, ne?
Genau. Aber im griechischen Original ist das ein einziger unfassbar langer Satz.
Oh, wow, okay.
Und die Struktur davon ist ein sogenannter Bedingungssatz der ersten Art.
Bedingungssatz? Das ist so eine Wenn-Dann-Sache, oder?
Exakt. Eine klassische Wenn-Dann-Struktur.
Das klingt jetzt erstmal total simpel. Also so nach dem Motto, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, dann verbrenne ich mir die Hand. Ursache, Wirkung.
Im Prinzip ja. Aber bei diesem spezifischen griechischen Konstrukt gibt es ein krasses Detail.
Welches?
Bei dieser ersten Art von Bedingungssatz wird der Wenn-Teil vom Autor als absolute, unumstößliche Wahrheit vorausgesetzt.
Okay, das heißt, das ist kein hypothetisches Vielleicht?
Genau. Es ist kein, falls ihr das vielleicht mal erlebt. Paulus zweifelt da keine Sekunde. Er sagt eigentlich, da wir ja alle wissen, dass Folgendes absolut wahr ist, passiert logischerweise das hier.
Ah, das ist echt stark. Das erinnert mich sofort an so ein physikalisches Gesetz.
Ja, sehr guter Vergleich.
Also es ist, als würde Paulus sagen, da die Schwerkraft existiert, was wir alle wissen und spüren, fällt dieser Apfel nach unten.
Richtig. Die Schwerkraft ist das absolute Fundament. Das Wenn.
Und das Fallen des Apfels ist dann das Dann, die logische Konsequenz. Und Harmon dröselt da ja vier konkrete Fundamente auf.
Mhm.
Also vier Dinge, die laut Paulus diese Schwerkraft bilden.
Genau. Paulus listet im ersten Vers diese vier Realitäten auf. Soll ich die mal kurz durchgehen?
Ja, hau mal raus. Was ist das Erste?
Erstens die Ermutigung in Christus. Harmon beschreibt das als so ein tiefes, verbales Bestärken, das du hast, weil du mit Christus verbunden bist.
Okay, und zweitens?
Zweitens ist der Trost aus der Liebe. Und das ist nicht nur so ein flüchtiges Schulterklopfen. Das ist eine tiefe, innere Beruhigung aus Gottes Liebe.
Halt, warte mal kurz. Lass uns bei diesem Trost bleiben.
Ja, klar.
Wie funktioniert das rein psychologisch? Also wenn ich jetzt einen miesen Tag habe oder in einer Krise stecke, der Trost dann als Basis für meine Freude?
Der Mechanismus hier ist pure Sicherheit. Also schau mal, wenn du deine Freude auf Dinge baust, die sich ständig ändern, dein Job, dein Geld, was andere über dich denken,
dann bin ich ja im ständigen Panikmodus, wenn da was wackelt.
Exakt. Aber dieser Trost aus der Liebe Gottes, den Paulus ja als harten Fakt voraussetzt, der ist ein Sicherheitsnetz.
Unabhängig von meinen Umständen.
Genau. Es ist das Wissen, egal was um mich rum zusammenbricht, meine existenzielle Grundsicherung, die steht.
Ah, und nur aus so einer krassen Sicherheit kann dann echte Freude wachsen, weil diese Angst vor dem freien Fall weg ist.
Vollkommen richtig zusammengefasst.
Okay, verstehe. Das Fundament ist also diese existenzielle Sicherheit. Was waren jetzt die Punkte 3 und 4?
Drittens ist die Teilhabe im Geist. Harmon betont da so eine extreme Gemeinschaft.
Wie meint er das?
Naja, eine Verbundenheit, die alle Grenzen sprengt. Demografisch, ethnisch, arm, reich, völlig egal.
Wahnsinn. Okay.
Und viertens dann Zuneigung und Mitgefühl. Also diese ganz greifbaren Impulse der Liebe für andere, die aus dieser krassen Gemeinschaft entstehen.
Ich meine, dieser dritte Punkt mit der Gemeinschaft, der ist ja heute wahrscheinlich relevanter denn je.
Absolut.
Wir leben in einer Welt, die sich andauernd spaltet. Immer klarere Gruppen, die sich gegenseitig im Netz zerfleischen.
Ja.
Da ist so eine Gemeinschaft, die einfach nur durch diesen Geist zusammengehalten wird, also nicht durch gleiches Einkommen oder gleiche politische Meinung. Das klingt ja fast schon utopisch.
Ja. Also es ist ein krasses Gegenbild zu heute.
Aber Harmon erwähnt dann noch so ein verstecktes Detail, das ich beim Lesen echt fast übersehen hätte. Diese ersten drei Fundamente, also Christus, Gott, der Geist, die haben doch eine bestimmte theologische Ordnung, oder?
Ja, das ist eine extrem scharfsinnige Beobachtung von Harmon. Wenn wir uns die Struktur anschauen, haben wir da eine klare trinitarische Formel.
Die Dreieinigkeit.
Genau. Paulus redet von Christus, dann von der Liebe Gottes, also des Vaters, und dann von der Gemeinschaft im Geist.
Er würfelt das also nicht einfach so zusammen?
Nee. Er verankert diese vier Fundamente nicht in irgendeiner menschlichen Anstrengung. Er verankert sie in der Natur Gottes selbst.
Weißt du, ich habe mich beim Lesen erst echt gefragt, warum soll mich dieses theologische Detail in meinem Alltag überhaupt interessieren?
Und?
Aber mit dieser Schwerkraftanalogie ergibt das total Sinn. Wenn meine Freude nur auf meinen eigenen kleinen Psychotricks basiert, dann ist die extrem fragil.
Ja, voll.
Aber wenn die quasi in der Struktur des Universums verankert ist, im Göttlichen selbst, dann hat dieses Wenn eine völlig andere Stabilität.
Ganz genau. Es verschiebt alles. Von so einer subjektiven Stimmung zu einer objektiven, massiven Realität.
Okay, krass. Wenn das jetzt also unsere Schwerkraft ist, was wird dann von uns verlangt? Also was ist das dann?
Ah, jetzt wird's spannend. Das Dann steht in Vers 2. Und das ist ein direkter Befehl.
Ein Befehl?
Ja. Paulus schreibt, macht meine Freude vollkommen.
Okay.
Interessanterweise sagt er nicht, Leute, ich bin traurig, gebt mir mal ein bisschen Freude. Er sagt, ich habe schon Freude, aber die soll jetzt bis zum Rand aufgefüllt werden.
Und Harmon zieht da ja eine Parallele zum Johannesevangelium, ne?
Genau, da wo Jesus kurz vor seinem Tod immer wieder zu den Jüngern sagt, dass seine Freude in ihnen sein soll.
Damit ihre Freude vollkommen wird.
Richtig. Die krasse theologische und praktische Erkenntnis hier ist, Christen sind nicht nur eingeladen, glücklich zu sein, sie sind echt verpflichtet, nach maximaler Freude zu streben.
Oh, okay, da muss ich jetzt aber echt mal kritisch reingrätschen.
Okay, mach.
Also, wenn ich an traditionelle Religionen denke, und ich glaube, da geht es voll vielen Leuten so, da hat man doch oft so ein richtig strenges Bild im Kopf.
Ja, dieses Klischee.
Ein Leben voller harten Regeln, ständiger Verzicht, bloß kein Spaß.
Der kosmische Spielverderber.
Exakt. Der Begriff drängt sich da förmlich auf. Wie passt denn dann so ein ausdrücklicher Befehl zur Freude in dieses humorlose Bild rein?
Ja, Harmon geht darauf auch voll ein, weil das so ein riesiges Missverständnis ist.
Okay, was sagt er?
Er sagt, dass dieses Bild vom kosmischen Spielverderber, der uns den Spaß nicht gönnt, einfach grundlegend falsch ist. Im Gegenteil, wir sind von Natur aus komplett darauf programmiert, Freude zu suchen.
Also ist das gar kein Fehler in uns?
Nein, überhaupt nicht. Gott hat dieses Verlangen ja in uns hineingelegt. Jede Entscheidung, die du triffst, zielt darauf ab, dein Wohlbefinden irgendwie zu steigern.
Das heißt, dass wir nach Freude streben, ist an sich völlig legitim.
Absolut.
Wo hakt es dann?
Der Fehler liegt komplett in der Navigation. Wir suchen die Freude einfach hartnäckig an den falschen Orten.
Ah, okay.
Wir suchen sie auf dem Kontoauszug, bei der nächsten Beförderung oder bei den Likes auf Instagram.
Und das ist halt alles instabil.
Genau. Und endlich.
Gut. Wenn also diese ganze Selbstoptimierungsecke in der Buchhandlung der falsche Ort ist, wo müssen wir denn dann laut Paulus suchen? Gibt ihr uns da Werkzeuge an die Hand?
Ja, und zwar 5 ganz konkrete Haltungen.
Okay, schieß los.
Erstens, die gleiche Liebe haben.
Mhm.
Zweitens, völlig einträchtig sein. Das heißt wörtlich, die Seelen miteinander zu verbinden. Also eine tief geteilte Realität zu leben.
Warte, lass uns hier ganz kurz stoppen.
Klar.
Eine geteilte Realität leben, das klingt in der Theorie ja echt wunderschön.
Ja.
Aber das ist doch heute in unserer hyperindividualisierten Gesellschaft total selten geworden, oder?
Absolut. Wir sitzen in der Bahn nebeneinander und jeder starrt in seinen eigenen Feed.
Genau, jeder hat seine kuratierte digitale Welt. Wie produziert das Teilen einer Realität dann Freude? Was passiert da?
Der Mechanismus ist, dass sich die Isolation auflöst. Also psychologische Studien zeigen, dass ja immer wieder diese krasse Individualisierung führt unweigerlich zu Einsamkeit und Angst.
Macht Sinn.
Wenn du nur in deiner eigenen Welt hängst, dann lastet dein ganzes Leben, all deine Sorgen nur auf deinen Schultern.
Boah, ja.
Völlig einträchtig zu sein bedeutet, dieses Gewicht radikal zu verteilen. Aus diesem Kreisen um sich selbst einfach mal auszubrechen.
Krass. Okay, und das führt dann wahrscheinlich direkt zu Punkt 3, oder?
Genau. Drittens ist eines Sinnes sein. Hamon sagt, das ist so ein laserartiger Fokus auf das Evangelium, der diesen ganzen unwichtigen Alltagsstress einfach ausblendet.
Ein gemeinsames Ziel schweißt zusammen.
Richtig. Und nimmt den Fokus vom eigenen Ego.
Was fehlen noch? 4 und 5?
Genau. Viertens, nichts aus Eigennutz oder eitlem Wahn tun. Und fünftens, nicht nur auf sich selbst schauen, sondern in Demut die anderen höher achten als sich selbst. Also Selbstverleugnung.
Oh, dieser 4. Punkt, der hat mich bei Hämmern echt nachdenklich gemacht. Dieser Begriff vom eitlen Wahn.
Oh ja, Kenodoxia.
Ja, er macht da so eine krasse Analyse dieses griechischen Wortes und ich dachte beim Lesen nur, das hätte auch gestern geschrieben werden können.
Es ist unfassbar aktuell. Also Kenodoxia setzt sich aus 2 Wörtern zusammen und heißt wörtlich leerer Ruhm.
Leerer Ruhm.
Genau. Ein Image, das völlig hohl ist. Da ist keine echte Substanz dahinter.
Mhm.
Und um das zu verstehen, müssen wir uns kurz die Antike anschauen. Damals in dieser griechisch-römischen Welt, da war Demut überhaupt keine Tugend.
Gar nicht.
Null. Das war ein Zeichen von Schwäche. Man durfte keine Schwäche zeigen. Alles basierte auf Status, Dominanz und Ehre.
Wow, okay.
Und die ersten Christen haben das komplett auf links gedreht. Sie haben, basierend auf Jesus und dem Alten Testament, diese Demut plötzlich zum höchsten gesellschaftlichen Wert erklärt.
Ich finde das so unglaublich treffend für heute. Das mag 2000 Jahre alt sein, aber es ist 1:1 unsere Diagnose für Social Media.
Ja, voll.
Was machen wir da denn anderes? Wir jagen nach Followern, filtern unsere Bilder, wir jagen buchstäblich leeren Ruhm.
Genau. Wir pumpen das digitale Ego auf.
Und wir verstecken jeden Makel, um bloß in diesem modernen Ehresystem mitspielen zu können. Und abends im Bett fühlen wir uns dann komplett erschöpft und leer.
Weil da halt keine Substanz ist, die uns wirklich nährt. Das ist die Illusion von Kenodoxion.
Aber, und da muss ich jetzt echt mal die kritische Stimme der Zuhörer sein, diese sehr praktische Frage stellen.
Ja, gerne.
Wenn ich mir diesen Punkt 5 anschaue, ständig an die anderen denken, sie höher achten als mich selbst. Das mag ja das Gegenmittel zu diesem leeren Ruhm sein, aber ganz ehrlich, In unserem stressigen Alltag klingt diese radikale Selbstaufgabe doch nach dem perfekten Rezept für einen massiven Burnout.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Sorge.
Wenn ich mich immer nur ignoriere und nur gebe, bin ich doch irgendwann einfach leer. Wie soll das funktionieren, ohne dass ich mich komplett zerstöre?
Da bringt Hamon eine echt entscheidende Nuance rein. Paulus fordert absolut keine Selbstzerstörung.
Okay, Gott sei Dank.
Er setzt nämlich völlig selbstverständlich voraus, dass wir uns um uns selbst kümmern. Der Selbsterhaltungstrieb ist uns ja angeboren.
Stimmt, den muss man niemandem beibringen.
Eben. Paulus geht es um eine bewusste Verschiebung von deinem Fokus. Dieser Weg zur maximalen Freude ist ein Paradoxon.
Er führt radikal weg von dir selbst hin zum anderen.
Mhm.
Du hast vorhin nach einer Metapher gesucht. Stell dir das mal weniger wie ein physikalisches Gesetz vor, sondern mehr wie Atmen.
Wie Atmen? Okay, hol mich da mal ab.
Wenn du andauernd versuchst, nur Luft einzuatmen, weil du denkst, du brauchst den ganzen Sauerstoff für dich, das ist quasi diese ständige Egozentrierung.
Okay, ja.
Dann wirst du paradoxerweise irgendwann einfach ersticken.
Ah, weil mein System blockiert.
Richtig. Du musst kräftig ausatmen, du musst was von dir nach außen abgeben, damit überhaupt wieder frischer Sauerstoff nachkommen kann.
Boah.
Paulus sagt im Grunde, dieses ständige Kreisen ums eigene Ego ist wie krampfhaft die Luft anhalten.
Und das macht auf Dauer krank.
Ganz genau. Und die Hinwendung zum Nächsten, das ist das Ausatmen. Das kostet dich vielleicht deine eigene Luft, aber es ist der einzige Weg, wie das System der Freude am Laufen bleibt.
Das ist ein echt starkes Bild. Ich ersticke an meinem eigenen Ego, wenn ich nicht ausatme.
Ja.
In der Theorie checke ich das absolut. Ein ständiger Ego-Fokus ist toxisch.
Mhm.
Aber, und das ist jetzt so das riesige Aber für meinen Alltag, dieses Ausatmen fällt doch extrem schwer, wenn mir der Wind richtig fies ins Gesicht bläst.
Wie meinst du das? Naja, was ist mit Leuten, die echt anstrengend sind? Harmon spricht das in seinem Vortrag ja an. Wir lieben heute Authentizität, oder?
Oh ja.
Und dann sagt man halt, also wenn ich für den Kollegen gar keine Liebe fühle, dann wäre es doch totale Heuchelei, jetzt aufopfern zu sein. Also lasse ich es.
Und das ist vielleicht der am krassesten herausfordernde Punkt in Harmons Vortrag.
Okay. Er sagt ganz unmissverständlich, dass diese Haltung, ich mache das nur, wenn ich es authentisch fühle, theologisch einfach komplett falsch ist.
Oha.
Ja, die Freude, von der Paulus spricht, ist viel tiefer als ein flüchtiges Gefühl. Harmon argumentiert, wir müssen lernen, mit unserem Willen zu gehorchen.
Mit dem Willen?
Ja, du musst dich entscheiden zu handeln, auch wenn die Gefühle überhaupt nicht mitspielen.
Puh, das ist eine harte Pille. Das klingt für uns heute echt fast schon toxisch. Soll ich lieber einfach vortäuschen?
Nein, nein.
Also gilt die Ausrede nicht, der Nachbar ist zu anstrengend, ich grenze mich da ab für meine mentale Gesundheit?
Wir müssen da echt aufpassen. Harmon predigt nicht, dass du in einer missbräuchlichen Beziehung bleibst. Klare Grenzen ziehen kann manchmal die größte Liebe sein.
Okay, das ist wichtig zu betonen.
Und es geht eben nicht um ein fieses, falsches Lächeln. Es ist eine bewusste Entscheidung für das Richtige.
Mhm.
Harmon beschreibt diesen psychologischen und geistlichen Effekt, wenn du handelst, ohne was zu spüren, bringt Gott deine Gefühle oft im Nachhinein damit in Einklang. Die Handlung ist nicht der Sklave deiner Gefühle.
Weißt du, das deckt sich exakt mit dem, was moderne Psychologen über Neuroplastizität sagen.
Ja, erzähl.
Naja, wenn du dein Fühlen ändern willst, darfst du nicht sitzen und warten, bis das Gefühl kommt.
Ja, voll.
Du musst anfangen zu handeln. Die Aktion geht voran und das Gehirn oder in dem Kontext hier das Herz zieht dann nach.
Genau so ist es.
Man handelt sich quasi in eine neue emotionale Realität rein.
Richtig. Die Tat formt das Herz, nicht umgekehrt.
Gott will, dass du deine Freude maximierst.
Absolut.
Zweitens, du findest diese Freude nicht tief in deinem eigenen Ego. Du findest sie auf diesem massiven Fundament von Gottes Liebe und indem du dann radikal ausatmest, dich anderen zuwendest.
Mhm.
Und drittens, warte nicht auf das richtige Gefühl. Triff die Entscheidung zu handeln und vertraue darauf, dass das Gefühl dann schon nachkommt.
Und damit das Ganze jetzt nicht nur so eine schöne Theorie bleibt, hat Dr. Harmon eine ganz konkrete Hausaufgabe für dich.
Oh, jetzt wird's ernst.
Ja, und wir geben die direkt an dich weiter. Identifiziere in der kommenden Woche genau eine greifbare Handlung der aufopferungsvollen Liebe. Das muss keine riesige Kampagne sein. Aber es muss dich echt was kosten. Eine halbe Stunde Freizeit oder emotionale Energie für jemand echt Anstrengenden oder auch Geld.
Und was ist der Haken?
Der entscheidende Punkt ist, tu es, ohne auch nur die allergeringste Gegenleistung zu erwarten. Kein Gefallen, nicht mal ein Dankeschön. Du machst es rein als bewussten Akt des Ausatmens.
Wow. Einfach mal echten Verzicht üben, komplett gegen unseren Egoismus. Das ist krass.
Ja, das ist herausfordernd.
Und das bringt mich zu einem letzten, ja, irgendwie provokanten Gedanken, den du aus dieser Betrachtung in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie in der Antike diese radikale christliche Idee der Demut das mächtige römische System, was ja nur auf Ehre basierte, völlig zerstört hat.
Es war ein kulturelles Erdbeben, ja.
Genau, und wenn du jetzt mal auf unsere Kultur heute schaust, permanent Selbstoptimierung, Egozentrierung, dieser ewige leere Ruhm.
Mhm.
Was würde denn passieren, wenn du anfängst, deinen eigenen leeren Ruhm einfach aufzugeben?
Das ist eine krasse Frage.
Wenn du anfängst, diese radikale Demut zu leben, könntest du damit nicht unbewusst die größte, leiseste Revolution in deinem Umfeld starten?
Stell dir das echt mal vor.
Was würde in deiner Familie oder im Büro passieren, wenn dein eigenes Image plötzlich das Unwichtigste in deinem Leben wäre? Denk mal darüber nach.